Uhr treibt.
Ich bitte zu korrigieren, 15.03 Uhr, 15.03 Uhr als Uhrzeit für die Schließung der Urnen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11, vereinbarte Debatte zum 30. Jahrestages des Vertrages von Dayton. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 30 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und darf für die Bundesregierung dem Bundesminister des Auswärtigen, Dr. Johann David Wadephul, das Wort erteilen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man durch die Straßen Sarajevos läuft, ist es fast egal, von welchem Ort man in die Hügel und Hänge schaut, die die Stadt umgeben. Fast überall sind dort weiße Felder zu erkennen. Das sind keine blühenden Bäume oder Pflanzen, sondern Grabstätten. Sie stehen für die Toten des Krieges. Der Bosnienkrieg kostete Anfang der 90er Jahre mehr als 100.000 Menschen das Leben. 2 Millionen Menschen wurden Opfer von Vertreibung, Zehntausende Frauen vergewaltigt. Eines der dunkelsten Kapitel dieses Krieges, der international anerkannte Völkermord von Srebrenica, hat sich tief in unser Gedächtnis eingebrannt. Die systematische Ermordung zehntausender muslimischer Jungen und Männer vor den Augen der Weltöffentlichkeit, einer Staatengemeinschaft, die in diesem Moment, das muss man so klar sagen, versagt hat. Der Verantwortung, und das möchte ich hier an dieser Stelle auch noch einmal ganz klar sagen, dieser Verantwortung sind wir uns sehr bewusst. Vor 30 Jahren setzte das Friedensabkommen von Dayton endlich diesem Leiden, dem Krieg in der Mitte Europas, ein Ende. Ein historischer Meilenstein, der die Waffen zum Schweigen brachte, der aber darüber hinaus es nicht vermochte, die Ursachen des Krieges zu beseitigen, der im Verlauf der letzten 30 Jahre zwar Stabilität brachte, aber bei weitem nicht alle Gräben zuschütten konnte und der es letztlich auch nicht schaffte, die Wunden zu heilen oder gar Ausgangspunkt für eine herzliche Versöhnung der Menschen dieses geschundenen Landes zu sein. Das liegt sicher zum Teil auch an der Struktur des Abkommens selbst. Es war mehr gerichtet auf das Ende der kriegerischen Gewalt als auf einen Frieden für ein fragiles Staatswesen. Resultat war der Preis für die Betonierung des ethnischen Proporzes in Vertragsform. Ganz sicher liegt es aber auch an führenden Politikern in Bosnien und Herzegowina, die nur zu gerne das ethnonationalistische Lied singen. Auch um zu verschleiern, dass ihnen Spaltung dienlicher, und zwar oftmals zur Verfolgung eigener Interessen, dienlicher ist als Versöhnung und Verständigung. Und nicht selten sehen wir, dass diese Agitation, so muss man das nennen, von Akteuren auch außerhalb des Landes befördert wird. Von einem Akteur, der die Welt wieder in Einflusszonen teilen will und der heute Europa so aktiv bedroht wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr, von Russland. Trotzdem müssen wir heute festhalten, Dayton ist auch 30 Jahre nach der Unterzeichnung ein Garant für Stabilität. Im November habe ich alle 6 Staaten des Westbalkans besucht, im Übrigen begleitet von einigen Kollegen aus diesem Hause. Ich bedanke mich dafür sehr. In Bosnien und Herzegowina habe ich den Hohen Beauftragten Christian Schmidt getroffen, der ja früher auch diesem Hohen Haus angehört hat. Er überwacht die zivilen Aspekte des Friedensprozesses. Dessen Arbeit ist für Bosnien und Herzegowina von herausragender Bedeutung. Und ich danke Christian Schmidt sehr herzlich und versichere ihm die Unterstützung der Bundesregierung für seine Arbeit. Wir sind uns einig, der Schutz der Grundprinzipien von Dayton, die Wahrung der Souveränität und der territorialen Integrität des Gesamtstaates bleiben essentiell. Frieden und Stabilität im Herzen Europas sind und bleiben für uns eine Verpflichtung. Deswegen genießen die Institutionen und die Verfassung in Bosnien und Herzegowina nach dem Abkommen von Dayton volles Vertrauen. Und deswegen stehen wir als Bundesregierung und ich hoffe auch das Hohe Haus zur EU-Beitrittsperspektive von Bosnien und Herzegowina und setzen unsere Unterstützungsanstrengungen fort. Dayton war damals wie heute nur der Beginn eines Prozesses, der das Land aus eigener Kraft in die EU bringen soll. Es braucht entschiedenes Handeln der Akteure vor Ort über jede Grenzen hinweg zu einem gemeinsamen Miteinander. Wir wollen auch weiterhin in diese Kräfte investieren, weil wir überzeugt sind, 30 Jahre nach dem Ende des Bosnienkrieges, 30 Jahre nach Srebrenica, in einer Zeit, in der wir erneut von geopolitischen Krisen umgeben sind, ist das eine Investition. Eine Investition nicht nur in Bosnien und Herzegowina, sondern in den ganzen Westbalkan. Eine Investition aber auch für uns Europäer und Deutsche. Eine Investition in unsere Sicherheit, unsere Freiheit, unseren Wohlstand. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Für die AfD-Fraktion darf ich Dr. Alexander Wolf das Wort erteilen.
Verehrtes Präsidium, meine Damen und Herren, 30 Jahre Dayton ist ein schwieriges Thema. Das eignet sich nicht für parteipolitische Spielchen, sondern hier müssen wir in die Geschichte einsteigen und in das Spannungsverhältnis von Demokratie einerseits und dem Selbstbestimmungsrecht der Völker andererseits. Dieses Abkommen, das den blutigen Jugoslawienkriegen vor 30 Jahren ein Ende setzte, hat keine reine Demokratie implementiert. Es hat kein allgemeines gleiches Wahlrecht nach dem Motto »One man, one vote« mit sich gebracht, aber es hat Frieden gebracht in dieser instabilen Gegend Europas, und das ist viel wert. Wir sollten nicht vergessen, dass der Erste Weltkrieg hier seinen Ausgang nahm. Etliche tausend Menschen auf allen Seiten starben, bevor es zur Einigung von Dayton kam. Bosnien und Herzegowina ist ohne die Grundsätze von Dayton kaum überlebensfähig, denn ein einheitliches Staatsvolk existiert in Bosnien und Herzegowina nicht. Es ist kein Nationalstaat, sondern ein Vielvölkerstaat, ein Stück weit vergleichbar wie einstmals Jugoslawien. Und daher wäre eine Abkehr von Dayton brandgefährlich, und ich führe das gerne auch aus. Mit Dayton entstanden unter dem losen Dach Bosnien-Herzegowina zwei nahezu souveräne Teilstaaten, die Bosniakisch-Kroatische Föderation sowie die Republika Srpska, mit einem dreiköpfigen, paritätisch besetzten Präsidium und einem Oberhaus auf Bundesebene, dessen Sitze gleichmäßig auf alle Volksgruppen verteilt sind. Ethnische Säuberungen wurden nicht rückgängig gemacht, aber anders waren klare Siedlungsgrenzen nicht herzustellen. Warum? Die geschichtsvergessene Linke in diesem Hohen Haus wird es nur ungern hören, aber moderne Demokratien funktionieren nur in Nationalstaaten. Denn Demokratie setzt zumindest zu einem gewissen Grad eine kulturelle Homogenität voraus, ein Fundament gemeinsamer Wertvorstellungen, von ungeschriebenen Regeln und Voraussetzungen des Zusammenlebens. Erst auf der Grundlage dieses vorpolitischen Fundaments können dann konkrete politische Meinungsverschiedenheiten ausgehalten und zivilisiert ausgetragen werden. Es ist daher kein Zufall, dass Demokratie und Nationalbewegung Hand in Hand gingen und gehen. Ohne Nationalbewegung keine moderne Demokratie und ohne Demokratie keine europäischen Nationalbewegungen. Bei uns in Deutschland will man heutzutage nichts von Ethnien hören, und die Linke wie der Verfassungsschutz spitzen geradezu die Ohren, wenn man überhaupt von Ethnien spricht. Dort aber, in Bosnien-Herzegowina, spielen Ethnien, Völker eine wesentliche, ja vielleicht die entscheidende Rolle. Und dem trägt der Vertrag von Dayton Rechnung. Er hat Frieden geschaffen, indem er einen schwachen Zentralstaat mit einer starken Autonomie der ethnisch geprägten Teilstaaten kombiniert hat. Natürlich gibt es Kritik an Dayton, auch berechtigte Kritik. Interessant zum Beispiel der Ansatz der Trump-Administration, die Rolle des Hohen Kommissars zu begrenzen. Auch die Europäische Union dringt auf eine Revision, allerdings in eine andere, meines Erachtens problematische Richtung. Wer von Dayton abgehen will, muss sich fragen, was die Alternative ist. Oder anders formuliert, wer versucht, den Frieden zu erhalten, und wer gießt Öl ins Feuer? Wer versucht, die Volksgruppen auszutarieren? Und wer ergreift einseitig Partei? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der Bosnien und Herzegowina ein gleiches Wahlrecht aufzwingen wollte, gießt Öl ins Feuer. Denn ein gleiches Wahlrecht würde keinen Nationalstaat quasi aus dem Nichts erschaffen, sondern zwangsläufig zu einer ethnischen Wahl führen und damit zu einer Vorherrschaft der größten Volksgruppe, der muslimischen Bosniaken. Die vermeintliche christliche Union macht dabei kaum eine bessere Figur als die Linksgrünen. Michael Brandt, inzwischen zum parlamentarischen Staatssekretär aufgestiegen, polemisierte letztes Jahr im Interview mit einer Sarajewer Zeitung gegen Dayton, das Abkommen sei unfair und unerträglich und verstoße gegen europäische und westliche Grundwerte. Der Mann hat nichts begriffen. Weder von Geschichte noch vom komplexen Zusammenleben von Menschen und Volksgruppen in Vielvölkerstaaten. Die christlichen Serben und Kroaten in Bosnien und Herzegowina wollen eben keine Minderheit im eigenen Land werden. Sie wollen sich nicht einer muslimischen Herrschaft unterwerfen, die über ihr Leben und ihre Zukunft entscheidet, wie es seinerzeit unter den Osmanen der Fall war. Und das drücken sowohl die Serben als auch die Kroaten regelmäßig bei Wahlen und Volksabstimmungen aus. Das gilt es zu respektieren. Auch das ist Demokratie. Dodiks Partei hat die Präsidentschaftswahl in der Republika Srpska vor 2 Wochen gewonnen. Die UN und der Hohe Kommissar, der Hohe Repräsentant Schmidt, seine Verdienste um Bayern und Deutschland in allen Ehren, müssen einsehen, dass ihre Strategie gescheitert ist und dass sich die Serben nicht durch internationalen Druck in ihrer Wahlentscheidung umstimmen lassen. Ein Beispiel sollten Sie sich auch hier an Trump nehmen. Während die Bundesrepublik dem damals noch amtierenden Präsidenten Dodik ein Einreiseverbot erteilte, setzen die USA inzwischen auf Deeskalation. Sie sehen, Sanktionen haben nicht weitergeführt und hoben die unter Biden eingeführten Sanktionen gegen Dodik auf. Und sie sind von einer Unterstützung des Hohen Kommissars ohne viel Tamtam dazu zu machen, zu einer Begrenzung und Eingrenzung und einer Rückführung seiner Rolle de facto umgeschwenkt. Das geht in die richtige Richtung. Wir müssen zurückkehren zu Deeskalation und zu den Grundsätzen von Dayton ohne Partei, ich wiederhole es, ohne Parteinahme für eine Seite. Das erfordert das Selbstbestimmungsrecht der Völker und das erfordert auch eine realpolitische Einsicht in die politischen Realitäten dieses schönen, aber von der Geschichte gebeutelten, multiethnischen Landes, dessen drei unterschiedliche Volksgruppen von sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf die gemeinsame Geschichte geprägt sind. Das müssen wir akzeptieren. Wenn manche das Abkommen heute pauschal attackieren, ich komme zum Schluss, ist das im besten Fall naiv, im schlimmsten Fall Beihilfe zur Eskalation in der Region. Und eine solche Eskalation liegt weder im deutschen noch im europäischen Interesse. Vielen Dank.
Ich komme zurück zur Tagesordnungspunkt 32 sowie Zusatzpunkt 12 und darf darauf hinweisen, dass wir noch in der namentlichen Abstimmung sind. Um 15:03 werden die Urnen geschlossen und ich darf bitten, wer noch nicht abgestimmt hat, seine Abstimmung nachzukommen. Jetzt darf ich das Wort erteilen für die SPD, Adis Ahmetović.
Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Vor 30 Jahren hat das Abkommen von Dayton unermessliches Leid beendet. Millionen von Vertriebenen, Millionen von Traumatisierten, 100.000 Tote, Zehntausende von vergewaltigten Frauen und mündete mit dem Völkermord von Srebrenica. Dieses Leid ist mit Dayton beendet worden und das, was positiv hervorzuheben ist, dass Diplomatie am Ende den Weg geebnet hat für ein Ende dieses Krieges. Das ist keine Kleinigkeit, es ist ein Erfolg der internationalen Gemeinschaft und deshalb ist es richtig, dass wir hier heute aus dem Deutschen Bundestag daran erinnern, meine Damen und Herren. Doch zugleich, meine Damen und Herren, kann es nicht so bleiben. Dayton war nie endgültig die Ordnung, an die man gedacht hat, sondern Dayton stellte vor 30 Jahren ein Provisorium dar als ersten Schritt. Das sagte sehr prominent auch der ehemalige Diplomat der Vereinigten Staaten von Amerika, Holbrooke, der sehr aktiv gemeinsam im Regime von Bill Clinton zusammen mit den Europäern an diesem Vertrag verhandelt hat und klar gemacht hat in seiner eigenen Biografie am Ende, dass man Dayton weiterdenken muss und es ein großer Fehler war, dass man nicht nach dem ersten Schritt gleich den zweiten Schritt mitgedacht hat. Deshalb braucht Bosnien-Herzegowina, und das sage ich jetzt im Jahr 2025, 30 Jahre später, eine neue Verfassung, eine moderne und gerechte Verfassung, die den Kopenhagener Kriterien entspricht und allen Menschen in diesem Land gleiche Rechte garantiert. Und das sage ich sehr deutlich auch, das Urteil des Internationalen bzw. Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte mit berücksichtigt, das sehr deutlich sagt, alle Menschen müssen unabhängig ihrer ethnischen Zugehörigkeit dieselben Rechte, vor allem dieselben gesellschaftspolitischen, politischen Partizipationsrechte bekommen. Deshalb ist heute der Tag, an dem wir sehr deutlich sagen sollen, Dayton ist richtig, Dayton war gut, wir brauchen aber eine neue Verfassung für dieses Land, meine Damen und Herren. Und diese Verfassung sollten nicht wir von außen indoktrinieren, sondern die Menschen in Bosnien-Herzegowina sind ziemlich weit. Und ich finde es immer sehr befremdlich zu hören, dass man Unterschiede nach vorne stellen will zwischen diesen Völkern. Ich kann Ihnen sagen, die größte Staatstrauer in den letzten Wochen gemeinsam zwischen Kroaten, Serben und Bosniaken war, als der bosniakische Musiker Halid Bezlic von dieser Welt gegangen ist, einer der berühmtesten Musiker seit über Jahrzehnten, der mit seinem Song Sarajevo und Milatska diese Völker zusammengebracht hat. Ich kann Ihnen sagen, dass Serben, Kroaten wie auch Bosniaken gemeinsam Cevapcici, Palacinken und auch am Ende ein Slivovic zu sich nehmen. Und ich kann Ihnen sagen, sehr plastisch, und ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Botschafter, dass Sie heute da sind mit Ihrem Sohn. Sie sind Bosniake, Ihre Frau ist Kroatin. Sie haben einen Sohn, der das Ergebnis einer Mischehe ist. Dieser Sohn, dieser junge Mann, der heute hier ist, kann nicht Präsident werden, weil Dayton es ihm nicht zulässt. Und deshalb müssen wir alles dran setzen, dass die junge Zukunft, die heute hier sitzt, dieselben Möglichkeiten bekommt, unabhängig davon, ob kroatisch, serbisch, orthodox oder bosniakisch. Dayton muss neu gedacht werden. Deshalb ist es richtig und gut, dass wir heute die Debatte haben. Danke, Herr Präsident.
Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich Boris Mijatovic aufrufen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe meiner Kollegin Deborah Thüring versprochen, nicht zu singen. Von daher muss ich Sie jetzt mitnehmen in den Bereich der Fantasie. Erinnern Sie sich an Vučko? Vučko war dieses kleine Wölflein, das 1984 zu den Olympischen Winterspielen in Sarajevo diese Stadt wunderbar intoniert hat. Und nochmal, ich würde das gerne vortragen, aber es ist Freitagnachmittag und Sie wollen ja ohne Hörschaden nach Hause. Aber ich war damals 10 Jahre alt. Und dieses Maskottchen ist bis heute eins, das ich im Herzen trage und es eins meiner Lieblingsmaskottchen ist. Ich war in dieser Stadt ein Jahr zuvor Eis essen und plötzlich war Sarajevo im Mittelpunkt des Weltgeschehens. Sie können sich nicht vorstellen, ich als 10-Jähriger stolz wie Bolle war. UdSSR gegen CSSR im Eishockeyfinale, Kati Witt holt Gold. Damals war das noch schwierig, weil zwei Deutschlands, eine Klassenkameraden sagten auch, was willst du mit Eiskunst laufen? Aber mir war das völlig Wurst. Keine 10 Jahre später war Sarajevo wieder im Mittelpunkt des Weltgeschehens. Und ich kann Ihnen sagen, dass es schwer ist, darüber zu reden, weil die Scharfschützen von den Bergen geschossen haben, Mörsergranaten eingeschlagen sind und dieser Krieg wirklich viele Familien auseinandergerissen hat. Meine Damen und Herren, dieser Vertrag von Dayton ist ein diplomatischer Erfolg, für den ich immer dankbar sein werde. Aber dieser diplomatische Erfolg hat eben auch Hürden hinterlassen, und über die müssen wir reden. Und deswegen möchte ich gern ein paar Punkte sagen, von Adis Ahmetovic schon angesprochen wurden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir bei Frieden nicht nur die Abwesenheit von Gewalt sehen, sondern dass er die Anwesenheit auch von Gerechtigkeit ist. Das ist nicht von mir, das ist von Martin Luther King Jr. Und ich möchte sagen, wenn wir heute die Leugner des Srebrenica Völkermordes sehen, dann müssen wir das verurteilen, meine Damen und Herren. Lieber Herr Botschafter, das ist eine klare Botschaft. Dieses Haus steht, ich hoffe, geschlossen hinter Ihnen. Für die Fraktion kann ich das leider auch nach den Ausführungen nicht sagen. Das Zweite, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist dieses Friedensabkommen von Dayton hat die ethnische Spaltung im Staat Bosnien-Herzegowina leider zementiert. Wenn wir heute sehen, welche Blockaden entlang ethnischer Spaltung laufen, dann ist es ein Problem. Wir müssen feststellen, drei Völker, zwei Entitäten, ein Staat ist in dieser Form gescheitert. Und da ist das Beispiel genannt worden mit den Urteilen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir unterstützen Bosnien-Herzegowina auf dem Weg in die Europäische Union und auch bei dieser schweren Aufgabe der Anerkennung der Verbrechen, der Aufarbeitung der Vergangenheit und bei den Reformen, die es braucht, um dort nach vorne zu kommen. Und meine Damen und Herren, ich will mir einen dritten Punkt anführen, der mir ebenfalls sehr wichtig ist. Wir haben 30 Jahre Friedensabkommen von Dayton, wir haben aber auch 25 Jahre Resolution 1325. Und beide Ereignisse sind direkt miteinander verbunden. Frauen, Frieden und Sicherheit. Wenn Sie sich anschauen, dass Kriegsverbrechen systematisch, Vergewaltigung eingesetzt wurde, dann ist es nur folgerichtig, dass wir in der internationalen Gemeinschaft diese Verbrechen ahnden, diese Verbrechen thematisieren und dann entsprechend dafür sorgen, dass die Verbrecher vor Gericht gestellt und abgeurteilt werden. Und hier, meine Damen und Herren, möchte ich die Nachbarstaaten Serbien und Kroatien dringend aufrufen, bei der Strafverfolgung der weiterhin offenen 300 Fälle am War Crimes Chamber in Sarajevo zu unterstützen. Es kann nicht sein, dass hier Fälle offen bleiben. Das muss zum Teil der Aussöhnung werden, dass wir das anerkennen. Und lassen Sie mich noch einen letzten Punkt machen. Auch das ist eine Lehre aus dem Friedensabkommen von Dayton. Sie können nicht innerhalb von drei Wochen im Annex 4 eine Verfassung schreiben. Das ist die vierte und die gute Nachricht. Es gibt eine starke Zivilgesellschaft in Bosnien-Herzegowina, in allen Landesteilen, in allen Ethnien. Und deswegen hören wir auf diese Leute, setzen wir uns dafür ein, dass sie eine Stimme finden. Ich bin mir sicher, dass sie eine Verfassung für dieses Land schreiben können, die dieses Land verdient hat. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Für die linke Fraktion darf ich aufrufen Gökay Akbulut.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Botschafter, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor 30 Jahren, im Dezember 1995, wurde in Paris das Dayton-Abkommen unterzeichnet, ein Vertrag, der den verheerenden Krieg in Bosnien und Herzegowina beendete. Über 100.000 Menschen verloren ihr Leben, darunter viele Zivilisten. Nur wenige Monate vorher wurde in Srebrenica über 8.000 muslimische Bosnier ermordet. Das war das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, und wir gedenken jedes Jahr an die Opfer. Ja, Dayton hat die Waffen zum Schweigen gebracht, aber 30 Jahre später müssen wir feststellen, Dayton hat nur einen fragilen Frieden geschaffen und ethnische und religiöse Trennlinien leider immer noch nicht überwunden. Bosnien und Herzegowina ist heute ein fragmentiertes Staatsgebilde. Das System ist schwerfällig, undurchsichtig und anfällig für Korruption. Davon profitieren vor allem nationalistische Eliten und ihr Klientel, die rücksichtslos Mensch und Umwelt ausbeuten. Gleichzeitig werden soziale Strukturen in Gesundheit und Bildung abgebaut. Oberhalb dieses Gefüges steht der Hohe Repräsentant. Seit August 2021 ist dies Christian Schmidt von der CSU. Er hat exekutive Sonderrechte, die ihm erlauben, Gesetze zu erlassen und Amtsträger abzusetzen. Meine Damen und Herren, dieser quasi koloniale Zustand können wir länger nicht unterstützen. Und was tun wir? Deutschland schickt die Bundeswehr, um den Status quo militärisch abzusichern. Die wahren Ursachen der Jugoslawienkriege, wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten, ethnische und religiöse Konflikte sind leider nach wie vor ungelöst. Deshalb ist es Zeit für einen Paradigmenwechsel. Wir müssen insbesondere in den nächsten Jahren die Verfassungsreformen unterstützen, die dieses Blockadesystem überwinden können. Bosnien braucht demokratische Souveränität und gleiche Rechte für alle Bürgerinnen und Bürger. Aber vor allem kommt es darauf an, den Menschen eine Perspektive zu geben. Armut, Jugendarbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit lähmen das Land. Deshalb müssen wir jene Kräfte unterstützen, die über ethnische Grenzen hinweg für gelebte Solidarität stehen und ihren Widerstand gegen Umweltzerstörung und Sozialabbau organisieren. Die Menschen in Bosnien und Herzegowina verdienen einen Staat, der das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellt. Wir als Linke fordern Investitionen in Arbeitsplätze, in das Bildungs- und Gesundheitssystem und in die Infrastruktur statt weiterer Militarisierung und Nationalismus. Und wir unterstützen insbesondere die Zivilgesellschaft. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich frage, ob jetzt noch irgendein Mitglied im Haus ist, der seine Stimme zur namentlichen Doppelabstimmung noch nicht abgegeben hat. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass das der Fall ist, dass alle abgegeben haben. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Die Ergebnisse der Abstimmung werden Ihnen später bekannt gegeben. Ich darf jetzt für die CDU-CSU-Fraktion Karl Philipp Sassenrath das Wort erteilen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundesminister, Herr Botschafter! Über 100.000 Menschen wurden zwischen 1991 und 1995 im ehemaligen Jugoslawien getötet. Wenn wir heute über den Erfolg des Vertrags von Dayton sprechen, der den Krieg in Bosnien und Herzegowina beendet hat, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie es so weit kommen konnte. Denn wir feiern in diesem Jahr nicht nur 30 Jahre Frieden seit dem Dayton-Abkommen, wir gedenken auch des Völkermords von Srebrenica vor 30 Jahren. Und wenn man dieser Tage in Deutschland immer wieder solche Aussagen hört, wie die Welt ist aus den Fugen oder etwa der Krieg Russlands gegen die Ukraine sei der erste Krieg auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg, dann frage ich mich, wie sehr kann man immer noch die Augen vor dem verschließen, was in den 90er Jahren im ehemaligen Jugoslawien passiert ist? Und an meine eigene Generation gerichtet, viele von uns bereisen die ganze Welt, von Südamerika bis Südostasien, aber kennen wir eigentlich unsere eigenen Nachbarn, unsere europäischen Freunde, den Westbalkan? Und so liegen die politischen und strategischen Lehren von Dayton vor uns. Peacekeeping kann dann noch nicht erfolgreich sein, wenn es keinen Frieden zu halten gibt. Führung, hartnäckige Diplomatie und, wenn nötig, militärische Mittel gehen Hand in Hand. Es darf keine Straflosigkeit geben. Deswegen verdient gerade in diesen Zeiten die internationale Strafgerichtsbarkeit weiter unsere Unterstützung. Und einen Frieden zu beenden bedeutet nicht automatisch einen nachhaltigen Frieden zu schaffen und einen stabilen Staat zu bauen. Dayton war nicht nur ein Endpunkt für den Krieg, sondern bleibt ja leider immer noch ein Startpunkt für den weiteren Weg. Daran haben wir uns in der vergangenen Woche, Herr Botschafter, gemeinsam erinnert, als wir den Tag der Staatlichkeit Bosnien und Herzegowinas gefeiert haben. Dauerhaften Frieden kann man nicht verschreiben. Stabile staatliche und demokratische Verhältnisse entstehen nicht von selbst. Beides muss von allen vor Ort und vor allem in der Region gewollt sein. Ich bin dem Bundesminister des Auswärtigen dankbar, dass er aus voller Überzeugung den Berlin-Prozess und die europäische Integration der Staaten des Westbalkans weiter vorantreibt, wie zuletzt auf seiner Reise in die Region, und dass er immer die regionale, ganzheitliche Perspektive im Blick behält. Und dabei ist klar, erstens, der gesamte Westbalkan hat eine klare Perspektive für den Beitritt zur Europäischen Union. Zweitens, jeder einzelne Beitrittskandidat steht für sich und tritt bei, wenn und sobald er die Kopenhagener Kriterien erfüllt. Drittens, der Beitrittsprozess ist nicht nur ein Prozess des Beitritts zur EU, sondern auch der nachhaltigen Verständigung in der Region untereinander. Viertens, alle, die ein klares Bekenntnis zum EU-Beitritt abgeben und entsprechend handeln, genauso wie alle Bürgerinnen und Bürger des Westbalkans, die sich leidenschaftlich für den EU-Beitritt einsetzen, verdienen unsere Unterstützung. Und fünftens, dem EU-Beitritt des Westbalkans steht es nicht entgegen, wenn wir dabei auch unsere nationalen Interessen im Blick haben, keine sozialen Fehlanreize, sichere Außengrenze und eine geschlossene EU-Außenpolitik. Wenn wir diesen Weg weiter verfolgen, kann aus To End a War, wie ein Buchtitel des amerikanischen Diplomaten Richard Holbrooke lautet, schon bald werden To Build Europe. Und auch dadurch kann ein stabiler und langfristiger Frieden für den Westbalkan und Europa entstehen. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung. Vielen Dank.
Als letzte Stimme in der Aussprache hören wir für die SPD-Fraktion Jasmina Hostert.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren!
Das Daytoner Abkommen hat den Krieg in Bosnien und Herzegowina beendet. Es hat dem Morden, dem Vergewaltigen, dem Vertreiben und dem Niederbrennen ganzer Dörfer ein Ende gesetzt. Und allein dafür bleibt es ein Dokument von großer historischer Bedeutung. Das Abkommen stabilisierte das Land und legte eine Grundlage für den Wiederaufbau. Ohne Dayton wäre ein Ende des Krieges kaum so schnell möglich gewesen. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dayton war ein Friedensvertrag und kein Gesellschaftsvertrag. Es hat die Gewalt beendet, aber es hat keine Voraussetzungen geschaffen, die das Land langfristig demokratisch und gerecht machen. Mit komplizierten Vetostrukturen, mit einem komplexen Staatsaufbau, die Menschen nach Ethnien sortiert, ist Dayton heute eher ein Hindernis auf dem Weg zu einem modernen, rechtsstaatlichen, europäischen Bosnien und Herzegowina. Und Dayton hat innerhalb des Landes Grenzen gezogen, aber keine Brücken zwischen den Menschen gebaut. Deshalb müssen wir heute klar sagen, nach 3 Jahrzehnten braucht Dayton eine Reform, die die Menschen verbindet und nicht weiterhin trennt. Es geht nicht darum, irgendjemandem seine ethnische Identität abzusprechen. Aber es geht darum, dass ethnische Identität nicht länger darüber entscheiden darf, welche Rechte ein Mensch hat. Und im Mittelpunkt muss stehen, das, was Europa ausmacht: Menschenrechte, individuelle Freiheiten, Rechtsstaatlichkeit und demokratische Teilhabe. Nicht Bosniaken, Serben oder Kroaten, sondern Bürgerinnen und Bürger. Nicht Gruppenrechte, sondern gleiche Rechte für jeden Einzelnen. Bosnien und Herzegowina hat eine europäische Perspektive, und wir sollten weiterhin dieses Land auf diesem Weg aktiv unterstützen. Klare Erwartungen, gezielte Förderung, Stärkung unabhängiger Institutionen und die Zivilgesellschaft, die seit Jahren mutig, wirklich mutig, sich für Änderung einsetzt. Als Abgeordnete, aber auch als eine Person, die aus Bosnien und Herzegowina stammt, kenne ich so viele Menschen, für die die ethnische Zugehörigkeit zweitrangig ist, ja sogar unbedeutend ist. Die wünschen sich eine gute Zukunft und Perspektiven für sich, ihre Kinder, ihre Familien. Das ist das, was sie möchten. Und ich finde, wir sollten jetzt endlich 30 Jahre danach das auch erkennen und an der Seite dieser Menschen stehen und für einen nachhaltigen Frieden und Demokratie in Bosnien und Herzegowina einstehen. Und dafür braucht es eine Reform. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende der Aussprache. Wir warten jetzt noch auf die Ergebnisse der namentlichen Abstimmungen. Ich nutze die Zwischenzeit einfach, um in Ihrem Namen einfach mal den ganzen fleißigen Geistern, die uns als Abgeordneten es ermöglichen, dass wir unsere Arbeit hier erledigen können, all den Saaldienerinnen und Saaldienern, den Protokollanten, all den Kolleginnen und Kollegen in der Küche oder die als Reinigungskräfte hier tätig sind, den Polizeibediensteten, allen, die als Techniker hier im Einsatz sind, also allen fleißigen Geistern einfach mal ein dickes Dankeschön für die Arbeit und für die Unterstützung für uns sagen zu dürfen. Da wir immer noch auf die Abstimmungsergebnisse warten, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass, wenn Sie heute nach einer langen, anstrengenden Sitzungsperiode, wo viel geschafft worden ist, heute Abend bei Ihren Familien sein werden, denken Sie daran. Heute Abend ist Stiefelputztag. Morgen ist Nikolaus. Damit alle, was im Stiefelchen haben, bitte ordentlich sauber machen. Und in diesem Sinne unterbreche ich jetzt für ein paar Minuten die Sitzung, bis die Ergebnisse mir zum Verlesen übergeben werden. Ich unterbreche die Sitzung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf wieder in die Tagesordnung eintreten und darf die Abstimmungsergebnisse vortragen über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, 16. Ausschuss, zu dem Antrag der Abgeordneten Harald Ebner, Konstantin von Notz, Bündnis 90 Die Grünen, Sicherheit stärken, russische Atomgeschäfte in der Brennelementefabrik Lingen unterbinden, Drucksache 21-3103, 21-354. Abgegebene Stimmkarten 583. Mit Ja haben gestimmt 453. Mit Nein haben gestimmt 130. Null Enthaltungen. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Über die Beschlussempfehlung, das Protokoll des Finanzausschusses, 7. Ausschuss, zu dem Antrag der Abgeordneten Robin Wagner, Bündnis 90 Die Grünen, eingefrorenes russisches Staatsvermögen der Ukraine vollumfänglich zur Verfügung stellen, Drucksache 21-3084 und 21-572. Abgegebene Stimmkarten 585. Mit Ja haben gestimmt 455, mit Nein haben gestimmt 77 und es gab 53 Enthaltungen. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich darf damit darauf hinweisen,